Vielen, vielen herzlichen Dank, Pastor Manfred, Katharina und natürlich auch an euch allen als Gemeinde hier. Es ist natürlich für uns eine riesengroße Ehre, eben auch an diesem heutigen Feiertag mit euch zusammen zu sein und euch auch während den letzten 15 Jahren und natürlich Pastor Manfred und Katharina schon länger einfach mit euch unterwegs zu sein. Wie gesagt, nicht nur als Partner im Dienst, sondern eben auch als Freunde und ja, das ist doch was ganz Besonderes und Schönes. Amen. Wow. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ich bin schon durch die Zeugnisse und durch den Lobpreis einfach wirklich gesegnet in großem Maß. Lass uns beten und dann steigen wir einfach mal ein. Ist gut, oder? Jawohl. Herr Jesus, wir danken dir für diesen heutigen Tag, Herr, in dem wir dir die Ehre geben, Herr. Denn dies ist deine Idee, Herr. Gemeinde bauen ist deine Idee. Und auch, Herr, an diesem heutigen Tag des Feierns, welches wir hier in Schaffhausen tun, wir danken dir für all das, was du getan hast über die letzten 15 Jahre. Aber Herr, wir wollen dir noch viel mehr danken für das, was noch auf diese Gemeinde auch hinzukommt, Herr. Großes und Gewaltiges, wie es du in deinem Wort sagst, Herr. Dein Wort wird viel Raum schaffen, Herr. Und wir geben dir Ehre und Dank, Herr. Lass mich ein Wort bringen, das Ermutigung, Ermahnung und Trost bringt zu jedem Herzen heute. Und wir geben dir alle Ehre, Lob und Dank, Herr, in Jesu Namen. Amen. Ich denke, ein Grund, warum ich natürlich auch sehr gerne hierher komme, ist, weil wir dasselbe DNA miteinander teilen. DNA heißt, wir kommen aus demselben, aus demselben Hintergrund, aus derselben Ecke heraus. Und wir haben bereits schon in den Zeugnissen eigentlich das ganz stark gehört, was diese Gemeinde hier lebt, was sie predigt, was sie weitergibt und was euer Leben und euer Herz eigentlich verändert, dass ihr nicht dieselben seid, wie ihr vielleicht früher gewesen seid. Nicht eine Religiosität, sondern eine Echtheit des Glaubens in unserem Alltagsleben. Und das ist das, was auch mein Leben verändert hat und das ist das, was auch uns als Gemeinden und als Personen auch ganz stark miteinander verbindet. Und das Wort ist hier schon gefallen, also vielleicht mein Titel für heute ist ganz schlicht und einfach das Wort des Glaubens. Das Wort des Glaubens. Und ich möchte das euch vielleicht ein bisschen, mit einigen Worterklärungen ein bisschen näher bringen. Was ist es, wofür wir stehen? Wofür wir kämpfen? Was wir glauben, was nicht nur dein Leben verändert hat, sondern auch das Leben von weit viel mehr verändern wird. Und somit könnt ihr natürlich zu der Stelle aufschlagen in Römerbrief und Kapitel 10. Die Stelle, wo genau dieses Wort benutzt wird von Paulus. Und wir schauen mal, wie weit wir einfach mal kommen heute. Ja. Römer 10, wenn man da mal anfängt, da weiß man gar nicht, wo aufhören, aber wir werden schon noch einen Punkt irgendwo finden. Aber lass uns mal hier kurz lesen, ab Vers 6, was Paulus hier schreibt. Er sagt, die Gerechtigkeit aus Glauben, aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Und Paulus hier bringt eine Unterscheidung hier und er sagt, die Gerechtigkeit aus Glauben spricht so, das Wort ist dir nah in deinem Mund, in deinem Herzen. Wie sie nicht spricht oder was sie nicht sagt oder lebt, ist, dass das Wort aus dem Himmel herabkommen soll. Wie es hier heißt, Christus muss doch nicht aus dem Himmel herabkommen. Also die Gerechtigkeit aus dem Gesetz oder aus den Werken oder aus guten Taten, die viele Leute meinen, dass das Gott dazu bringt, zu überlegen, aha, jetzt hast du etwas verdient, dass ich für dich etwas Gutes tun kann. Jetzt habt ihr als Gemeinde etwas verdient, dass ich jetzt euch besonders segnen kann, weil ihr dies oder jenes gemacht habt. Das ist die Gerechtigkeit aus dem Gesetz oder aus guten Werken, wie wir es ja sehr gut kennen aus dem Alten Testament. Und das wird vielfach eben nach wie vor so verstanden, auch gepredigt in vielen Kreisen. Tust du Gutes, ja, dann kriegst du den Segen Gottes. Aber wir sehen hier, Paulus sagt was anderes, die Gerechtigkeit aus Glauben Sprich nicht so, dass Gott aus dem Himmel ein Wort geben muss und sagen muss, ja, jetzt hast du ein Wort verdient, ein Segen verdient, etwas Gutes verdient, sondern es heißt, das Wort oder Gottes Verheißung oder Gottes Wirken ist dir nahe. Wir brauchen nicht auf eine Antwort aus dem Himmel zu warten, sondern das Wort oder die Verheißung oder was Gott gesagt hat, was sein Wille ist, ist uns so nahe, dass es in unserem Mund und in unserem Herzen ist. In anderen Worten, Gottes Wirken, Gottes Handeln in unserem Leben beginnt nicht damit, dass Gott sich dafür entscheidet, weil wir etwas Gutes getan haben, dass er etwas tun wird, sondern es liegt in unserer Hand oder besser gesagt in unserem Mund und in unseren Herzen. Und so, er beginnt sogar mit der allergrößten Verheißung, den es gibt, die Verheißung der Rettung, indem er sagt, um gerettet zu werden, muss man nicht irgendetwas tun, Äußerliches, irgendein Handeln, irgendwelche gute Werke, dass man schlussendlich verdient. Nein, nein, nein. Es beginnt damit, dass du mit deinem Mund bekennst, Jesus als Herrn, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Also, das Wort, Gottes Wirken, Gottes Handeln in unserem Alltag, in unserem Leben, hängt nicht davon ab, Gott, wann machst du endlich was, sondern hängt davon ab, wann machst du was, oder besser gesagt, wann beginnst du das zu sprechen, das zu sagen, was Gott gesagt hat, und das zu glauben, was Gott sagte. Die Gerechtigkeit aus Glauben, hat Paulus gesagt, ist das, was wir predigen, das Wort des Glaubens. Es ist ein Wort nicht aus Werken, eine Verheißung nicht aus Tun, sondern eine Verheißung, das dir zusteht, weil Gott es dir geschenkt hat und deswegen brauchst du es nur zu glauben. Das war aber auch ein Lebensweg, welches auch Jesus gelebt hat. Gehen wir zu Lukas Kapitel 11. Und ich möchte das euch hier anhand vom Leben und Dienst Jesu hier kurz mal aufzeigen, was das Wort des Glaubens ist, was es heißt, nach dem Wort des Glaubens zu leben. Ich meine, wir haben es wunderbar gehört in verschiedenen Zeugnissen hier. Und ich werde vielleicht noch darauf zurückkommen. Aber in Lukas Kapitel 11 beginnen wir mal ganz kurz mit einem Vers hier, im ersten Vers. Das heißt, und es geschah, als Jesus an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Scheinbar, als Jesus am Beten war, hat ein Jünger, wahrscheinlich mehrere von ihnen, einfach das zugeschaut und sind so begeistert worden von dem, was sie sahen, dass sie sagten, Herr Jesus, lehre uns auch beten, mit Gott reden. Wie geht das? Wie geht die Beziehung mit Gott, dass Gott in unserem Leben wirkt, in unserem Leben sichtbar ist? Ich weiß nicht, wie es du hast, aber das will ich haben, Tag für Tag. Und das habe ich auch, solange ich mich nicht wieder in das hineinziehen lasse, die Gerechtigkeit aus Werken. Sondern er beginnt hier dann in Vers 2, was ist das Erste, was er bringt? Er sagt, wenn ihr betet, so betet aus, und er bringt das bekannte Vaterunser. Aber Jesus macht eigentlich diesen Teil sehr kurz, das Vaterunser. Weil das Vaterunser, wenn du studierst in der Geschichte aus der jüdischen Zeit heraus, war nicht etwas Neues, das Jesus erfunden hat. Es gab bereits schon Gebete, fixe Gebete, die dem Vaterunser ganz ähnlich waren. Und Jesus hat es nur so ein bisschen abgekürzt, ein bisschen zusammengefasst. Also das war eigentlich nichts Neues. Das kann sogar etwas gewesen sein, was sogar Johannes seinen Jüngern lehrte. Es ging nicht einfach nur darum, was man betete, sondern es ging darum, wie man betet. Und wir lassen jetzt einen kurzen Teil aus und springen rüber hier zu Vers 9. Und Jesus sagt hier in diesem gleichen Zusammenhang, und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Das ist das Wort des Glaubens. Bittet und der das Wort des Glaubens verstanden hat, weiß, du wirst empfangen. Suchet und wer das Wort des Glaubens verstanden hat, weiß, du wirst es finden. Klopf an und wer das Wort des Glaubens verstanden hat, weiß, es wird dir aufgetan. Nicht vielleicht, nicht ab und zu, nicht manchmal. Das ist es, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein, zu wissen, was er gesagt hat. Hat nicht mit dem zu tun, was wir leisten, sondern was er verheißen hat und gegeben hat. Und so können wir uns darauf verlassen. Aber es beginnt mit drei Dingen hier. Ist ganz wichtig, und die möchte ich mit euch so ein bisschen anschauen heute Nachmittag, indem er das als Erstes sagt hier, bittet und ihr werdet empfangen. Man wird nicht empfangen, wenn man nicht bittet. In anderen Worten hat nicht Paulus gesagt, das Wort ist dir nahe in deinem Munde. Es beginnt dort. Wenn jemand von neuem geboren werden muss, der muss darum bitten, ja, Jesus in sein Herz bitten, in sein Leben bitten, das annehmen, was Jesus für ihn vollbracht hat. Man muss darum bitten. Das ist, was Gebet ist. Bitten. Und wer bittet, der empfängt. Nicht manchmal, nicht ab und zu, nicht, ja, ich weiß es nie, sondern wer den Geist und das Wort des Glaubens begriffen hat, hat eine Überzeugung. Eine Überzeugung, dass wenn ich nach dem Wort und Willen Gottes bete und bitte, ich werde empfangen. Und da handelt man ganz anders. Ich weiß, aber das erste Mal, als ich hörte von Rettung von meinem Bruder, der in Amerika war, der hat mir geschrieben, wie er Jesus angenommen hat, wie sein Leben total verändert wurde, hat mir noch ein kleines Traktat geschickt, Gott persönlich kennenlernen. Ich las das Ganze, ich habe es nicht verstanden, obwohl es mit netten Bildchen und Comics und alles da drin war. Und ich habe gesagt, Gott, eines Tages wirst du mich auch rufen. Ist nicht passiert. Weil ich dachte, es liegt an Gott. Christus muss aus dem Himmel kommen. Christus muss ein Wort schicken. Das war die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, aus dem Leistungsdenken. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben spricht mit seinem eigenen Mund und in seinem eigenen Herzen und nimmt das in Anspruch, was Gott schon getan hat. Also dauerte es weitere 2 Jahre, bis ich so weit war und in einer Veranstaltung war mit anderen Gläubigen zusammen und mein Herz geöffnet habe und mit meinem Mund bekannt habe und gesagt habe, Jesus, komm in mein Herz, sei mein Herr. Ich habe ihn gebeten und ich habe empfangen. Also wer bittet, empfängt, aber es beginnt mit Bitten. Und das ist manchmal die große Frage, was willst du? Was willst du? Was wollen wir eigentlich? Das haben wir so schön gehört in dem Zeugnis vom Stefan hier. Als Pastor Manfred ihn aufgefordert hat, überleg dir, was willst du? Was für eine Arbeitsstelle? Konkretisiere das. Aber manchmal haben wir Angst, ja, wenn ich das zu sehr konkretisiere, dann werde ich enttäuscht, wenn es nicht so kommt. Und so machen wir gar nichts. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben, das Wort des Glaubens, sagt, bitte. Aber wenn du bittest, dann musst du wissen, was du bitten sollst. Was willst du? Was willst du? Jesus hat das sehr oft, als 2 Blinde zu ihm kamen, im Matthäus-Evangelium. Er hat diese Blinden gesagt, Sohn Davids, erbarme dich unser. Und als Jesus zu ihnen kam, er stellt ihnen die Frage, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Ist doch selbstverständlich, oder? Kann er sich ja auch denken, was sie wollen. Aber nein, er hat ihnen die Frage gestellt, bittet. Was wollt ihr? Und das ist die Frage, die wir uns auch immer wieder stellen müssen, uns überlegen müssen, was wollen wir? Weil viele, viele Gläubige, die leben einfach mal dahin und denken, Gott ist ein guter Gott, schön und nett, und wenn er macht schon, dass es irgendwie gut kommt. Aber das Wort des Glaubens sagt, du musst dir überlegen, was willst du? Ich denke an die Geschichte in Apostelgeschichte Kapitel 12. Wir kommen hier zu Lukas 11 wieder zurück. Aber Apostelgeschichte Kapitel 12, wir haben hier die Situation in der Gemeinde, wo Herodes den Petrus gefangen genommen hat. Und vorher hat er ja den Jakobus gefangen genommen und enthauptet. Nun, hier lesen wir ab Vers 1. Und jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und Jakobus, das war einer der 3 engsten Freunde von Jesus. Es war immer Petrus, Johannes und Jakobus, wisst ihr? Die im engsten Kreis waren mit Jesus zusammen. Das ist dieser Jakobus, der enthauptet wurde. Von Herodes, ziemlich am Anfang. Von der ganzen Gemeinde und Apostelgeschichte hier. Und es heißt, und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Denn setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Ich finde es interessant, das Wort aber hier. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet zu Gott für ihn. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Wille Gottes war, dass Jakobus wirklich enthauptet werden musste. Scheinbar hat die Gemeinde das nicht einfach als Willen Gottes akzeptiert, weil als Petrus als Nächster an der Reihe war, den Kopf abgehackt zu bekommen, hat die Gemeinde es ernst genommen, so ernst, dass sie sagten, wir müssen was tun, wir können nicht einfach alles geschehen lassen, weil das darf nicht auch noch passieren, dass Petrus enthauptet wird. Viele Gläubige leben in dem Gedanken, ja, ich habe ja Jesus in mein Herz eingeladen, Gott ist mein Gott, Jesus ist mein Herr, der Heilige Geist ist da, er wird schon dafür sorgen, dass alles gut läuft in meinem Leben. Kesera, sera, Halleluja. Und man nimmt dann einfach alles an, was dann passiert, sei es gut, man gibt Halleluja, sei es schlecht, man sagt, oh je, aber ich bleib bei dir, Herr, hoffentlich, ja. Aber wir müssen sehen, dass die Gerechtigkeit aus Glauben, das Wort des Glaubens, beginnt mit einer Bitte, mit unserem Mundwerk, dass wir sagen, was Gott sagt. Und die Gemeinde hier, die hat das nicht einmal hingenommen, dass jetzt Petrus jetzt auch noch enthauptet wird. Und haben sich ins Gebet gegeben. Und die Geschichte, wir lesen sie jetzt nicht, wie ein Engel in der Nacht kam, hat Petrus freigesetzt und so weiter und so fort. Also er ist dann nicht enthauptet worden. Die Frage, die wir uns auch manchmal auch stellen müssen, muss zuerst ein Jakobus sterben, bevor wir aufwachen? Wie viele Jakobusse lassen wir sterben, lassen wir enthaupten und es berührt uns nicht so sehr? Wo ist der Punkt, wo wir sagen, nein, das lassen wir nicht mehr weiterhin zu und man beginnt zu bitten, wie Jesus sagte, und wer bittet, der empfängt. Und es heißt ja ein anhaltendes Gebet. Es war nicht nur eine Bitte. Aber es beginnt damit, dass wir uns fragen, was wollen wir? Was willst du? Worum bittest du? Willst du eine bessere Arbeitsstelle, eine besser bezahlende Arbeitsstelle? Willst du mehr Geld in die Gemeinde, in die Mission hineinsehen wollen? Überleg dir, was willst du? Und du sagst dir, wenn es kommt, dann kommt es einfach. Nein, es kommt nichts. Das Problem manchmal, was wir als Glaubensgemeinden haben, weil wir predigen eine herausfordernde Botschaft. Also wenn man gerne einfach nur da sitzt, ja, und gerne einfach nichts machen möchte, dann wird man sich nicht besonders wohlfühlen bei uns. Dann ist es einfach so. Aber ich weiß nicht, wie es du hast. Ich habe von Anfang an habe ich das Abenteuer gesucht. Ich habe es geliebt, als ich gehört habe, der Herr will mich gebrauchen, will Wunder tun in und durch mein Leben. Und nicht so wie dieser eine Gottesdienst, da war mitten im Gottesdienst, stand ein Herr auf und ging einfach raus. Natürlich, alle haben gesehen, wie er aufgestanden ist, rausgelaufen. Nach dem Gottesdienst kommt dann die Frau des Mannes auf den Pastor zu und sagt zu ihm, bitte, bitte, also ich möchte nicht, dass Sie das irgendwie persönlich nehmen mit meinem Mann, dass er rausgelaufen ist. Und der Pastor sagt, ja, ich habe es gesehen, alle haben es gesehen, ich hoffe, es geht ihm gut, es ist ihm irgendwie schlecht geworden. Hat sie gesagt, nein, nein, es ist nicht so. Er schlafwandelt schon, seit er ein kleiner Junge ist. Irgendwann mal uns, ja. Ja. Gut, wie auch immer. Bittet und ihr werdet empfangen. Ich merke, bei einigen dauert es ein bisschen Zeit, bis es dann kommt. Was willst du? Was willst du? Und das war die Überlegung, die wir in dem Zeugnis hatten vom Stefan hier mit seiner Arbeitsstelle. Was willst du? Er hat darum gebetet, er hat wirklich sich überlegt, was er haben will. Und dann kam das Nächste zu wissen, wie sehr will er das wirklich? Dass er bereit war, mehrmals auch anzurufen. Manchmal lassen wir einfach Dinge geschehen und die, ja, gewisse Jakobusse, die müssen einfach enthauptet werden, das stört uns nicht so sehr. Wann wird es zu nahe, dass wir sagen, nein, bis hierher und nicht weiter? In unserem persönlichen Leben, in Bereichen, aber auch als Gemeinde, auch als Leib Christi. Man sagt, der Leib Christi, es ist genug. Und was tut man, dass man beginnt zu sagen? Ich war vor nicht allzu langer Zeit war ich in einem Restaurant, wir hatten einige Gastsprecher bei uns und das Restaurant war bekannt, dass sie Forelle blau angeboten haben, also frischen Forellen. Und so hat sich diese eine Person natürlich darüber gefreut, oder, dass sie natürlich Forelle blau bestellen kann. Und als wir da hinkamen, wollten die Bestellung aufgeben, da hat diese Wirtochter gesagt, nein, wir haben keinen Forelle blau heute. Und natürlich war mein Gast aus Amerika natürlich ganz enttäuscht darüber, oder? Ich war natürlich auch enttäuscht, bin extra natürlich auch noch in das Restaurant gegangen, weil das dort war und habe nochmals nachgefragt der Serviertochter und sie sagte, nein, es ist alles weg, also wir haben nichts mehr. Sind, ja, weg. Gibt keine. Alle verkauft, was auch immer. Also hat nochmal nachgedoppelt mit einer sehr strengen Ton, es gibt keinen Forellenblau, oder? Und man fragt ja nochmals nach, oder? Natürlich, mein Sohn, einer meiner Söhne war mit am Tisch und der hat gesagt, ja, das war mein Glaube, dass kein Forelle blau ist, kann Fisch nicht ausstehen, wenn es am Tisch ist. Aber ich habe es einmal nicht auf mich sitzen lassen. Ich sagte, nein, das ist was Kleines, was soll's. Aber ich will einmal mal aufzeigen, manchmal, ja, wie weit sind wir bereit zu gehen? Und so habe ich einmal in meinem Inneren gesagt, Herr, du weißt, diese Dame ist aus Amerika da, ich habe sie eingeladen, hier, dass wir Forelle blau, normalerweise haben sie immer Forelle blau, jetzt sagen sie, sie haben keine Forelle blau, Herr, mach, dass sie einen Forellenblau haben. Frische Forelle. Und ich sagte dem Herrn, Herr, ich gehe jetzt auf die Toiletten, auf dem Rückweg, lass mich da mit dem Besitzer, weil der Besitzer war eben auch aktiv, lass der Besitzer gerade irgendwo dort sein, damit ich mit ihm reden kann. Ging auf die Toilette, auf dem Rückweg war, stand er genau da mir im Weg. Und ging auf ihn zu, sprach ihn an und habe gesagt, ich habe eine Dame hier aus Amerika und so, wir wollten Forelle blau haben, dann bla 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 und so weiter. Er sagte, also gut, ich sorge dafür, dass ihr Gast einen Forellenblau kriegt. Es hieß, es gibt keinen. Hab nochmals nachgefragt, zweimal, es gibt keinen. Wie Stefan, angerufen, Job vergeben. Nochmals angerufen, Job vergeben. Nochmals angerufen. Ist nicht das, was Jesus sagte als zweites, als er sagte, das Wort des Glaubens, was ist es, was die Jünger sahen, als Jesus betete und sagte, ich möchte, dass du uns so beibringst. Was ist es, was sie an Jesus sahen? Es waren nicht einfach nur die Worte, die er sprach, es ging darum, die Art und Weise, wie er lebte, wie er war, den Geist des Glaubens, das er hatte, dass er nicht einer war, der wartete und fragte, ja Gott, wenn du meinst, du könntest was tun, sondern er lebte mit dem Herrn Tag für Tag und wusste, was der Herr für ihn tun wollte. Und tun würde. Denn das Wort des Glaubens ist in deinem Munde und in deinem Herzen. Und so das Zweite, was Jesus sagt, wer sucht, der wird finden. Was heißt suchen? Nun, suchen bedeutet, dass du etwas finden möchtest. Ob du es verloren hast oder ob du weißt, dass es irgendwo da sein muss, du suchst etwas. Aber wie sehr suchst du es? Ja, gibst du auf, nachdem du eine Minute gesucht hast? Ja, nur ist mir sowieso egal. Wer sucht, der findet. Er hat nicht gesagt, er findet manchmal, ab und zu, vielleicht, ja. Sondern er sagt, wer sucht, der findet. Die Überzeugung, dass man weiß, dass man etwas will, etwas haben will, etwas weiß, was Gott gesagt hat, ich suche es, ich habe eine Leidenschaft dafür. Das, was das Wort des Glaubens ist. Dass man dreimal anruft. Ich weiß nicht, wie oft ich das auch in meinem eigenen Leben erleben musste. Ich habe das mit einem Auto, wir suchten ein Auto, ein neues Auto, wusste genau, was wir haben wollten. Es kam dann im Autoscout, war sensationeller Preis, war tipptopp. Ich wusste, das ist vom Herrn, ich rief an und dann sagte er, ja, ist schon vergeben. Ich wusste, nein, der kann nicht vergeben sein. Ich sagte, schreiben Sie bitte meine Telefonnummer auf. Ja, und rufen Sie mich an, wenn der Herr das nicht abholt. Ich habe dann ein paar Tage später angerufen. Ja, wie ist es jetzt? Ja, er ist noch nicht gekommen, aber er kommt. So ging es zwei Wochen lang. Habe sicher 3, 4, 5 Mal angerufen. Ja, bis schließlich der Kerl, der kam einfach nicht. Es war ein sensationeller Deal. Er hätte das Auto kaufen können und gleich wieder verkaufen, hätte es sogar verdient. Er kam nicht. Schlussendlich war der Verkäufer war einmal an dem Punkt, also wenn Sie morgen früh kommen, gebe ich es Ihnen. Wie oft manchmal geben wir einfach zu früh auf. Unsere Leidenschaft verändert Situationen. Weiß ich, wer die Geschichte kennt, die Geschichte liebe ich einfach im 2. Könige und Kapitel 20. 2. Könige, Kapitel 20 vom König Hiskias. Lass mich nur hier ein paar Verse davon lesen. Der Prophet Jesaja wird geschickt zu Hiskias, Vers 1. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Keine so gute Nachricht, oder? Ein Wort vom Propheten Jesaja. Ich meine, wenn schon, ja, wenn es ein kleiner Prophet gewesen wäre, vielleicht hätte man da noch ein bisschen Hoffnung gehabt, ne? Aber einer der ganz Großen kommt jetzt, ne? Jesaja, ja, der über das tausendjährige Reich prophezeit hat und das Kommen Jesus und so. Jesaja kommt, sagt, bestell dein Haus, du wirst sterben. Dann heißt es weiter hier, da wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn und er sprach, ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue mit ungeteiltem Herzen gelebt und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr und es geschah, Jesaja war noch nicht aus der inneren Stadt hinausgegangen, da geschah das Wort des Herrn zu ihm, kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen, sieh, ich will dich heilen, am dritten Tag wirst du in das Haus des Herrn hinaufgehen. Überleg dir mal, was da passiert ist. Jesaja kommt, sagt, bestelle dein Haus, bring deine Sachen in Ordnung, ja, bestelle schon dein Grabstück und Stein und was auch immer du brauchst, ne? Du wirst sterben. Und ehe Jesaja aus dem Hof raus ist, also nicht ein paar Tage spät, nicht eine Woche, nicht, oder? Ehe er draußen war, sagt der Herr zu ihm, geh zurück und sag ihm, er hat noch 15 weitere Jahre. Da hätte Jesaja gesagt, hey, was ist mit dir los, Herr? Weißt du, was ist los? Weißt du nicht, was machst du, oder was? Ja, was ist passiert? Irgendetwas muss sich geändert haben in dieser kurzen Zeit. Was war es? Es war Hiskia. Hiskia hat zum Herrn gerufen und hat gesagt, Herr, du weißt doch, wie ich vor dir gewandelt bin, in Treue und in Hingabe. Und der Herr hat geantwortet, ja stimmt doch, ich habe doch was völlig vergessen. Du hast recht, es ist eigentlich ganz unfair, dass du musst jetzt schon sterben. Ja, du hast mich völlig überzeugt. Jawohl, ich habe... Nein, das wusste doch der Herr alles. Hiskia hat ihm nichts Neues erzählt. Hiskia hat nicht den Herrn überredet mit irgendwelchen Überredenskünsten. Was war es, was eigentlich die Veränderung brachte, dass er 15 weitere Jahre bekommen hat? Es war die Leidenschaft, das Suchen des Hiskia, das Verlangen danach, dass er weiterhin dem Volk Gottes dienen sollte als König. Sein Verlangen hat sich geändert. Ich meine, Jesaja hätte ja sonst ihm nur einmal sagen können, weißt du, Hiskia, tu ein bisschen brüllen und ein bisschen wehklagen und dann kann er dir weitere 15 Jahre geben. Oder? Aber er sagt ihm nichts. Gott hat ihm nichts gesagt. Gott wird auch dir nichts sagen. Dein Jakobus wird enthauptet werden. Und der Petrus noch dazu. Wenn wir nicht aus uns selber heraus durch das Wort des Glaubens, in dem wir wissen, was wir wollen, was willst du in deinem Leben? Was siehst du? Wo willst du hin? Es gibt keine Begrenzungen im Herrn. Wenn wir sehen, was das Wort sagt, ist gewaltig. Das Zeugnis, das wir gehört haben, ich nehme dich einmal, Steffen, wegen dem Zeugnis, perfekt, oder? Warum ein anderes bringen? Der Herr wusste, er streckte sich aus nach dieser Stelle. Und siehe, wo hat der Herr ihn hinbefördert? Es sah aus, als ob er inmitten seines Lebens im Kerker von Ägypten gelandet ist wie Josef. Ohne irgendwelche eigene Schuld. Aber er gab nicht auf. Er hielt fest. Er hat sich überlegt, was will ich? Das bitte ich. Daran halte ich fest. Und er suchte danach. Er wusste, das ist die Stille. Er rief immer und immer wieder an. Und da braucht es Überwindung. Es braucht Mut dazu. Weil die werden sagen, ich habe ihnen doch schon gesagt, das geht nicht. Hat er schon gesagt, es gibt keine Forelle blau. Wie viel Mal muss ich noch sagen? Wer mag schon gern das hören? Aber wer nicht will, dass dein Petrus noch dein Jakobus enthauptet wird, bin ich derjenige, der sagen kann, Jakobus ist nicht im Willen Gottes enthauptet worden oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich kann aber sagen, die Gemeinde hat es scheinbar nicht einfach so hingenommen, dass jetzt Petrus als Nächster an der Reihe kommen muss. Das will ich mal damit sagen. Weil sie gelernt haben scheinbar, wahrscheinlich haben sie gemerkt, dieser Jakobus, wir dürfen nicht sowas wieder passieren lassen. Und wir machen unser Möglichstes. Wer sucht, der findet. Der findet. Schau mal, die bekannte Glaubensstelle, die wir in Markus Kapitel 11 haben und Vers 24. Die Gerechtigkeit aus Glauben sagt, ja, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Es liegt nicht einmal an der Entscheidung, ja, will Gott was tun oder will er nichts tun, sondern was sagt er in seinem Wort? Markus Kapitel 11, Vers 24. Er sagt hier, darum sage ich euch, die Worte Jesus hier, alles, um was ihr auch betet und bittet. Hier haben wir wieder um das Bitten. Du musst wissen, was du bittest. Schlachterübersetzung sagt hier, alles, was du im Gebet verlangst, das Beten und Bitten, das Wort dort bedeutet ein Verlangen haben, ein Suchen. Nicht nur bitten, sondern ein Suchen. Wie lange suchst du deine Schlüssel? Vielleicht ein bisschen länger als ein M&M, der dir einfach irgendwo hingefallen ist. Ich weiß noch mal, als wir waren mit unseren Kindern, waren wir Schlitteln auf Lims, als sie noch klein waren. Und ich hatte meinen ganzen Schlüsselbund mit dabei und den habe ich auf der Piste verloren. Skipiste. Ne? Und es war nicht alles Eis. Es war noch frischen Schnee dort. Das sieht aus wie eine Unmöglichkeit. Weiß gar nicht, wo es war, auf der ganzen Piste runter, oder? Wo haben wir es verloren? Wir gingen natürlich zu der Station, haben es gemeldet, oder? Schlüsselbund verloren und so. Und so gingen wir wieder auf die Piste und sind wieder runtergefahren, haben gesagt, Herr, hilf mir, meine Schlüsselbund zu finden. Ich kann dir nicht sagen, wie das überhaupt möglich gewesen ist, aber siehe da, ich hielt genau dort an, guckte zur Seite und da war genau mein Schlüsselbund. Und manchmal sagen wir, ja, na, das ist doch unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit. Und mein Lieber, hast du in deiner Wahrscheinlichkeitsrechnung Gott mit eingerechnet? Das ist die Frage. Wie sieht deine Wahrscheinlichkeitsrechnung aus? Hast du da nicht etwas ganz Großes vergessen? Wer sucht, der findet. Und das Dritte, was Jesus, oder lesen wir hier weiter, es heißt, darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Es wird euch zuteil werden. Das ist, was biblischer Glaube ist. Das ist, was der Geist des Glaubens ist. Wissen, was du bittest, das empfängst du. Wissen, dass du, wenn du es suchst, musst es auch wollen. Die sagen ja nur, ja, wenn ich es überkomme, ist gut, wenn nicht, ja, kann ich auch so leben. Ja, dann wirst du eben auch so leben. Wer sucht, der findet. Und drittens, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Man muss anklopfen. Was ist es, wenn man an einer Tür steht und man klopft? Und man wartet. Man wartet, oder? Man hofft natürlich im Normalfall, dass irgendjemand zu Hause es mal aufmacht. Der Herr sagt, klopft an, es wird dir aufgetan werden. Das heißt, gib nicht auf. Wenn es nicht immer sofort passiert, ein bisschen länger gegangen in der Situation vom Stefan, als was er gedacht hat. Das ist bei uns allen so. Es geht immer ein bisschen länger, als was wir gedacht haben. Aber Gott weiß es. Wahrscheinlich für Josef im Kerker von Ägypten, 10 Jahre lang, war auch ein bisschen länger, als er gedacht hat. Aber seht ihr, was Gott Gewaltiges daraus gemacht hat? In einem Moment vom tiefsten Kerker zum zweithöchsten in ganz Ägyptenland und hat die damalige Welt gerettet. Vom Arbeitslosen, oder? Zum Chef jetzt von einer Medienfirma. Die ganze Medienwelt verändert, ja. Amen. Halleluja. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Das heißt, man muss Geduld haben. Man muss klopfen und wissen, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Wer bittet, der empfängt. Das ist eine Einstellung. Ich weiß, wenn ich bitte, ich empfange. Das ist eine Einstellung. Ja, wann? Es heißt hier, in Markus 11 haben wir es gelesen, dass, was du im Gebet bittest und verlangst, betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Nicht manchmal, nicht ab und zu, es wird euch zuteil werden. Gott will viel, viel Gewaltiges tun in unserem Leben. Als Einzelne, als Gemeinde. Aber manchmal müssen wir einfach unser Horizont erweitern. Was Gott möglich ist, ist weit viel mehr, als was wir jemals tun können. In Lukas 11 hier, Jesus hat nämlich auch eine Geschichte gebracht, bevor er überhaupt zum Bitten und Suchen und Anklopfen kam. Als nämlich die Jünger gefragt haben, lehre uns beten, wir wollen auch so beten wie du. Das hat sie total ergriffen, als sie Jesus erlebt haben, wie er gebetet hat. Wahrscheinlich mit solch einer Leidenschaft, solch einem Glauben, solch einer Überzeugung, wie auch immer. Nachdem Jesus ihnen das Vaterunser gibt, geht er darauf ein, auf die Einstellung und die Haltung. Gott gegenüber. Und hier lesen wir ab Vers 5. Und er sprach zu ihnen, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir 3 Brote. Da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Natürlich kann er wird nicht. Oder? Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seine Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Bringt hier das Beispiel von einem Freund, der bekommt Besuch, ja, von einem Freund. Und ich will meinem Freund was vorsetzen, ich habe aber nichts zu Hause, habe nichts mehr. Und so kenne ich einen anderen Freund, den Stefan hier. Ich gehe zu ihm und sage, Stefan, bitte gib mir 3 Brote, damit ich etwas habe für meinen Freund Manfred. Und du sagst, lass mich in Ruhe, ich schlafe, meine Kinder sind im Bett, geh weg, komm es anders mal. Was mache ich? Ich gehe nach Hause und sage, tut mir leid, mein Hand einfach nicht. Nein. Warum? Weil wenn ich bitte, ich empfange. Wenn ich suche, dann finde ich. Wenn ich anklopfe, mir wird aufgetan. Stefan. Und ich klingle weiter. Der Stefan sagt, bist ruhig. Und der Stefan hängt sogar, legt es schon ab, dass es nicht mehr klingelt. Dann läutet er mal aufs Handy, stellt das Handy ab. Festnetz, zieht er raus. Mach nichts, er hat die Tür. Boom, boom, boom. Ich lasse ihn nicht in Ruhe. Und auch wenn er nicht aufstehen wird, weil er mein Freund ist, ja, dann wird er aufstehen, einfach weil ich ihn endlich mal los habe. Wenn ich ihm das nicht gebe und er will haben, dann lässt er mich sowieso nicht in Ruhe. Also, er gibt mir die Brote. Warum sagt Jesus das? Weil er sagen will, wie viel mehr eigentlich? Wenn das so ist auf der natürlichen Ebene, wie viel mehr wird Gott, der Vater, uns das geben, was wir bitten, was wir suchen, wofür wir anklopfen, wenn wir nicht aufgeben? Auch wenn nicht immer alles rund läuft. Ich meine, immer alles müsste einfach alles schön einfach rund laufen. Dem ist nicht immer so. Wir müssen einfach dranbleiben, dabei bleiben. Aber es ist nicht Gott, der eigentlich ja, Herr, in deiner Größe, wenn du denkst, dann machst du es einfach irgendwann einmal und ich sitze da und warte einfach. Nein, das Wort des Glaubens ist dir nahe. Du musst damit arbeiten. Es festhalten. Das Wort bitten heißt, dabei bleiben. Den Herrn, und besser gesagt, dich weiterhin dran erinnern. Suchen, das heißt weiterhin suchen. Du wirst es finden, aber dein Verlangen, deine Leidenschaft ist nach wie vor danach. Anklopfen, geduldig sein, die Tür wird aufgehen. Die Tür wird aufgehen. Die Tür wird aufgehen. Der Job wird kommen. Die Gemeinde wird sich füllen. Die Heilung wird kommen. Ich klopfe an, ich nehme das in Anspruch, was Gott sagt. Halleluja. Die Frage ist, wenn wir bitten, haben wir Hunger? Ich finde es interessant, dass der Freund hier, der bittet um 3 Brote, braucht ja nur 2. Aber denkt schon mal weiter. Vielleicht kommt hier noch einer. Dann habe ich wenigstens genug. Suchen, man lässt sich nicht Nein sagen. Wenn man weiß, was Gottes Wort sagt. Springen wir hier zu Vers 10 dann rüber. Jesus sagt hier weiter, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Seht ihr da drin, dass eine ganze Haltung, Lebenshaltung, welches man Gott gegenüber hat, Erwartung, Wissen, nicht Unsicherheit, nicht, ja, ich weiß nicht, ob ich es verdient habe oder Gott mir gut gesinnt ist oder ob ich das überhaupt fragen darf oder was, sondern es ist eine Überzeugung, dass ich erwarten kann. Aber es muss mir wichtig sein. Ich muss wissen, was ich will. Und ich muss dabei bleiben. Und so sagt er hier, wer von euch, Vers 11, der Vater ist, wird den Sohn um einen Fisch bitten und wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Was ist die Antwort? Nein, sicherlich nicht. Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm auch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, als Menschen können wir böse sein, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Ich finde es interessant, dass er hier das Ganze am Schluss auf den Heiligen Geist zurückbringt. Weil die Antwort, die Brote, die man braucht, ist der Heilige Geist. Heilung ist der Heilige Geist. Das Wirken Gottes. Der Heilige Geist in unserem Leben ist die Antwort auf das, was die Welt braucht, was du brauchst. Das Wirken Gottes in unserem Leben ist der Heilige Geist. Als die Jünger gefragt haben, Jesus, lehre uns beten, wir sehen, wie du betest. Was ist es? Jesus bringt es auf den Punkt im Schluss, der Heilige Geist. Was ist jemand, der bittet und empfängt, der sucht, der findet, der anklopft, der wird aufgetan? Das ist einer, der den Heiligen Geist hat. Den Heiligen Geist in sich stark hat. Als die Gemeinde Diakone gesucht haben, haben wir gesagt, sucht euch aus eurer Mitte, sucht Männer, die voll Geistes sind und glauben. Die gehen Hand in Hand. Halleluja. Mein Lieber, was wir brauchen, ist den Heiligen Geist voll Raum haben in unserem Leben und unseren Herzen. Die Gerechtigkeit aus Glauben spricht so. Das Wort Gottes Wirken, Gottes Geist, Gottes Kraft ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, sagt Paulus. Dass wenn du dasselbe sagst, was Gott sagt, wenn du das aussprichst, die Verheißung, die Gott ausgesprochen hat über dein Leben, und glaubst in deinem Herzen, dass Christus das vollbracht hat durch seinen Tod und Auferstehung am Kreuz, so wirst du das empfangen, wirst du das finden, wirst du das sehen, wie die Türe dafür aufgeht. Wo beginnt es? In unserem Mund, in unserem Herzen. Zum Abschluss Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 4. Ich liebe auch diese Stelle. Die Gemeinde, die zusammenkommt im Gebet. Auch hier wiederum ein ganz, ganz wichtiger Moment in der Geschichte der neuen Gemeinde, als sie bedroht werden, nicht mehr im Namen Jesus zu predigen. Jetzt war ja der Moment, wo sie hätte entscheiden können, wir bauen ein bisschen ab. Machen es ein bisschen mehr angenehm für die Gesellschaft. Aber nein, sie kamen zurück und sie verkündigten, was die Drohungen waren. Und sie sprachen hier ein Gebet aus in Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Was heißt es? Sein Wort mit Freimütigkeit reden. Das Wort ist dir nah in deinem Munde und in deinem Herzen. Mit Freimütigkeit reden, was heißt das? Mit Herz. Gib deinen Knechten dein Wort zu sprechen, dein Wort zu reden, mit aller Freimütigkeit, mit aller Überzeugung, mit aller Herzenshingabe. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das war ihr Gebet. Nicht, dass Gott aus dem Himmel, ja Herr, wenn du denkst, irgendwann mal was tun zu wollen, dann tu es einfach, wir stehen da. Sondern verleih deinen Knechten, dass wir dein Wort reden, dass wir das Wort des Glaubens in unserem Mund nehmen und mit unserem Herzen das Glauben, dem, dass wir bitten, in dem, dass wir suchen, in dem, dass wir anklopfen. Vers 31, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen ist verbunden mit wem? Mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Und wenn der Herr nicht dich genügend schütteln kann, dass du dich bewegst, weil es liegt nicht daran, dass Gott sich bewegen muss, du sollst dich bewegen. Wir müssen es in unseren Mund nehmen, in unseren Herzen tragen. Wir müssen entscheiden, was wollen wir? Wofür haben wir Leidenschaft? Wir verändern die Bestimmung von Dingen in dieser Zeit, wie Hiskias das verändert hat. Aber ich werde es dir nicht sagen, du musst es selber im Herzen tragen. Wenn wir es in unserem Mund, in unserem Herzen haben und uns bewegen lassen von dem, Aber wenn wir uns nicht bewegen lassen, weißt du, was der Herr tun wird? Ich finde es so schön hier, was er macht. Dann bewege ich einfach die Städte. Und dann bewegst du dich sowieso. Also wenn er dich nicht bewegen kann in deinem Herz, in deinem Leben, dann wird er einmal die Städte bewegen, wo du bist. Und dann hast du keine Wahl. Aber ich denke, es ist nicht so weit, dass es hier so sein muss. Ich glaube, wir sind hier in einer Gemeinde, die sich bewegen lässt, weil du mehr erwartest, weil du mehr bittest, mehr suchst, mehr anklopfst als je zuvor. Was ist die Vision, die du hast? Nicht nur für dich und für dein Leben, sondern was der Herr durch dich wirken kann. Weil das war das Gleichnis, das Jesus brachte. Der Mann wollte Brot haben für einen Freund, nicht einfach nur für sich. Wo sind die Freunde, für die du Brot bittest, verlangst, anklopfst und kein Nein entgegennimmst dafür? Für wen willst du Brot haben? Heilung, Wohlergehen, Kraft, Segen, was auch immer es ist. Für wen willst du und bist du bereit, zu dem zu gehen? Und wer ist es? Der Herr, der Heilige Geist, wie viel mehr wird er dir geben? Den Heiligen Geist, der alles ist. Halleluja. Dies ist der Tag, dies ist die Stunde, dies ist der Moment, wo die Gemeinde Jesu Christi aufstehen kann in Freimütigkeit und Hingabe, indem die Jünger gesehen haben, Jesus, was ist es an deiner Beziehung, die du zu Gott hast, was so anders ist? Erklär uns das, bring uns das bei. Das ist das, was Jesus gemacht hat dort in Lukas 11. Es ist eine Haltung, welches weiß, wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Denn das Wort des Glaubens ist dir nah in deinem Munde und in deinem Herzen. Lass uns aufstehen. Thank you, Jesus. Oh, Halleluja. Glory to God. Ich glaube, der Herr will unser Herz und Leben einfach bewegen heute. Heute an diesem besonderen Tag des Feierns hier. 15 Jahre Gemeinde. Halleluja. Das erste Anfang. Erster Anfang. Das Bitten hat nicht aufgehört. Das Suchen braucht nicht aufzuhören. Das Anklopfen nur noch lauter und nur noch mehr. Amen. Was wollt ihr, ist die Frage. Nicht müde werden. Der Petrus muss nicht enthauptet werden, wenn ihr es nicht wollt. Was verlangt ihr? Was seid ihr bereit, von dem Herrn zu bringen, zu sagen, Herr, nein, schenkt mir weitere Jahre, damit wir hier in Schaffhausen weiterhin wirken können. Gib deinen Knechten Freimütigkeit, dein Wort zu reden. Wir reden das Wort. Wir sprechen es aus in unserem Leben und als Gemeinde. Halleluja. Will nicht noch eine zweite Predigt bringen, nein. Preis dem Herrn. Halleluja. Ich glaube, wenn es recht ist, Pastor Manfred und Katharina, ich glaube, wir sollten einfach Hände auflegen. Auf diejenigen, die hier zur Gemeinde gehören, die zur Gemeinde gehören. Einmal den Geist des Glaubens, welches wir tragen, wir bekommen haben, aber auch welches ihr habt, wir miteinander, dass wir einfach diejenigen, die von der Gemeinde hier sind, euch die Hände auflegen und dafür einstehen, dass die Freimütigkeit Gottes noch mehr zunimmt durch den Heiligen Geist, welches in eurem Leben freigesetzt wird. Halleluja. Mehr und mehr. Apostelgeschichte 4, sie waren schon erfüllt mit dem Heiligen Geist und haben in Sprachen geredet. Das war eine weitere Erfüllung, eine weitere Stärkung, ein weiteres Verlangen. Halleluja. Und wem es mangelt, vielleicht ein bisschen an Verlangen, das Verlangen noch mehr zunimmt. Wer es mangelt am Wissen, ja, was will ich überhaupt, dass der Herr dir Klarheit schenkt, um was du anfangen kannst zu bitten. Und wenn es dir mangelt, wirklich Geduld zu haben, dass du sagst, ja, ich warte schon so lange schon, dass du Geduld kriegst in deinem Herzen, weiterhin anzuklopfen und nicht aufzugeben. Amen.